Ist hier etwas vorhanden? Wie heißt das Ding? Scheidevorhang. Diese scheidet zwischen Seele und Geist. Dieses theologische Problem, wer gibt da die richtige Antwort? Ja, die Hütte. War der Scheidevorhang von Anfang an da, als Mose die Hütte gebaut hat? Ja, wenn ich die Frage stelle, dann heißt das natürlich nein. Im Gegenteil, Gott gebot dem Mose, sieh zu, nach dem Modell, das dir gezeigt worden ist auf dem Berg, dass du diese Hütte, das Zelt der Zusammenkunft, machst als ein Raum, als ein Ganzes. Etwa zwei, dreimal. Und erst etwas später lesen wir, jetzt kommt das Neue, Mose, hänge an der Stelle, da sind nämlich 5 Riesenteppiche, so, die hier dann über das Zelt gelegt worden sind. 4, hier sind 5 und da sind 5, hier herunter und so. Und diese 2 mal 5 zusammen, bilden zusammen einen großen Teppich, oben rüber und auf der Seite runter, also hier hinten dann auch runter. Hier 5. Und da 5 zusammen. Und diese Nahtstelle hier, diese je 5 Teppiche sind an dieser Stelle, da war noch kein Scheidevorhang, keine Posten, an dieser Stelle 50 goldene Ringe. Mit Klammern, da sollt ihr diese 2 mal 5 Teppiche, 50 goldene Ringe. Hier ist, sagt die Schrift, die Zusammenfügung, nicht sehr einfach, von 2 Riesenteppichen. Die Zusammenfügung aus 50 goldenen Ringen. Was ist denn 50? Hall und Jubeljahr. Das heißt, Ende von allem Negativen. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Das ist 50. Zusammenfügung. Ja, was ist denn Scheidevorhang? Ist das gleiche wie Zusammenfügung? Scheidevorhang. Zusammenfügung, geistlicherweise Versöhnung. 50 goldene Ringe, ist das wunderbar. Was war also zuerst an dieser Stelle hier? Die Zusammenfügung, die Versöhnung, war die tatsächlich vor Gott schon vor Grundlegung der Welt vorhanden. Halleluja. Und was kam erst später? Gott schied das Licht von der Finsternis, den Weibessamen vom Schlangensamen. Gott schied, Gott setzte Feindschaft durch das Gesetz von Engeln angeordnet. Aha. So wie der Scheidevorhang erst später hinkam. Und warum kam der auch noch hin? Die Leviten ohne Scheidevorhang haben die Leviten gar nicht gewusst, dass nur der Teil, 2 Drittel, Raum der Seele ist und nur der innerste Teil, Raum des Geistes. Dass die Bundeslade etwas ganz viel Wunderbareres ist, als die Stücke alle zusammen. Damit sie lernten, halt, ich kann also nicht den Räucheraltar da in die Ecke schieben, um da Raum, den Raum zu säubern oder das etwas. Dass klar erkannt werden konnte, was Seele ist und die Dinge der Seele und das Wesen des Geistes und der Raum des Geistes. Also, der Scheitervorhang, der kam später hinzu. Und wo wurde der aufgehängt? Großartig. Der Scheidevorhang musste unter die Zusammenfügung, an der Zusammenfügung aufgehängt werden. Ist also die von Gott genehmigte Scheidung und Feindschaft, die er gesetzt hat. Dass die überhaupt möglich ist, hat Gott sie an die Versöhnung gehängt. An die Zusammenfügung. Bleibt der Scheitelvorhang ewig hängen? Kommen auch die goldenen Ringe weg?
Nein.
Die bleiben. Aber was hört auf? Jede Feindschaft, jede Scheidung. Und Gott hat die Scheidung nur für eine Zeit lang genehmigt. Wie lange? Der Vorhang steht ja sein Fleischesleib da. Der Menschenfleischesleib Jesu war der Vorhang, der die dahinter, da drin verdeckte Göttlichkeit seiner Natur verdeckte. Stimmt's? Der Vorhang war sein Fleisch. Und als er diesen Fleischesvorhang, den Menschenleib am Kreuz im Tode brechen, ablegen ließ, nicht? Was ist passiert mit dem Scheidevorhang? Zerrissen, also weg. Auch wir, wenn wir jetzt darin gläubig gezeugt und geboren worden sind, eben wissen, verstehen die Dinge noch nicht. Werden wir durch den Geist und das Wort belehrt. Und jetzt wird, da wir auch noch nicht unterscheiden können, was von meinen Gemütsbewegungen oder Überlegungen oder meinen Willensrichtungen ist, was ist da von der, kommt von der Seele her und was sind die Dinge des Geistes? Ist das schon geistlich, was ich jetzt tue? Ist das schon geistlich, was ich jetzt überlege oder was ich will? Oder ist das noch Produkt der Seele, nicht? Die Produkte der Seele sind nicht nichts. Nur ohne den Geist sind sie nichts. Ja, so. Und wenn nur noch ein glimmender Doch da ist beim Ungläubigen, muss leider die Seele die Führung übernehmen. Und dazu ist sie nicht bestimmt und ist fähig. Ja. Und bei uns bekommt unsere arme Seele wieder Impulse des Geistes, des Heiligen Geistes. Jetzt kann auch unsere Seele wieder göttliche Funktionen ausüben, die der Geist ohne die Seele nicht ausüben kann. Bitte. Ich weiß, warum ich das so betone. Sind nicht Brüder hier oder Geschwister, die wie ich belehrt worden sind, alles, was mit der Seele zusammenhängt, beim Gläubigen, das ist nichts wert. Warum? Weil der Begriff seelisch auch auf die Seele selbst übertragen worden ist. Katastrophe. Katastrophe, Leermelze. So steht nun fest, mit einem Geiste, in einem Geiste, das leuchtet uns ein, nicht? Indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Also der Geist kann nicht ohne unsere neu durch den Geist heil gewordene Seele sich anderen mitteilen. Unser Geist hat Kontakt mit dem Geiste Gottes. Der gibt aber unserer Seele göttliche, geistliche Impulse, dass sie wieder ihre Seelenfunktionen ausüben kann, sodass wir armen Seelen, die noch keinen Geist haben, wirklich Verständnis entgegenbringen können und mit ihnen reden können, ohne dass, bevor sie den Geist haben. Durch die Dinge der Seele, da geht es noch ein. Ne? So. Und dann kommt der Geist. Bitte?
Der Geist allein wird zu Hochmut führen.
Genau, und Eiskälte. Hohe Eiskälte. Weil der Geist ist die Norm, die Sache, die Kontrolle, ganz genau. Die innersten Impulse, die alles beherrschen, klarstellen, entweder oder, so oder so, nicht wenn und aber und hin und her und so weiter. Genau das Gegenteil von derselbe. Ja, bitte.
Ist das aber jetzt gerade die Unterscheidung zwischen dem kosmischen Geist, der verschaffene Geist, der ja die Herrlichkeit war zuvor, der große Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, da ist ein großer Unterschied, ob es durch den Heiligen Geist von ihm selbst, dem Herrlichen Geist,
jawohl,
oder ob es durch den kosmischen Geist, der erschaffen wurde, Hochmut kommt vom Heiligen Geist nie. Hochmut kommt nur vom kosmischen Geist,
ja,
der ja sich überhoben hat, hohen Mut gehabt hat und zu Fall kam.
Ja.
Ist das so richtig, ja, wenn man das so sieht?
Ja. Da möchte ich noch ein drittes hinzufügen. Also kosmischen Geist, der Geist der Welt einfach, ohne Gott. personifizierter Satan. Jetzt haben wir noch den Heiligen Geist. Aber dazwischen gibt es noch heilige Geister. Und das ist nicht der Geist der Welt. Das sind heilige Geister. Und das von der Sorte hat Gott Hoheiten ausgewählt, wie ich gestern schon bezeugen durfte, als gesetzgebende Behörde. Das waren heilige Geister. Aber nicht Heiliger Geist. Aber nicht Heiliger Geist. Bitte. Ah ja, sind sie nicht alle, die Engelau, dienstbare Geister? Menschen werden nie Geister genannt. Menschen werden bis jetzt Seelen genannt. 66 Seelen zogen mit Jakob nach Ägypten hinab. Und so weiter und so weiter. Da wurde Adam eine lebendige Seele. Und erst der zweite Adam wurde durch Tod und Auferstehung zu einem lebendig machenden Geist. So, aber hierher zurück. Wir waren bei Punkt 7. Nein? Jetzt kommt 7. Diese prächtigen Begriffe Weisheit, Verstand, Erkenntnis, Einsicht und ähnliche Dinge, die sind ja alle genau platziert. Da und da und ringsum und da und im Norden, im Westen, im Süden und im Osten. Also eine geistliche, geografische Richtungsorientierung. Das war siebtens auch der Begriff Wissen, auch ein Stück von dem Wissen. Achtens, jetzt kommen die einzelnen Stücke. Altar, Waschbecken, goldener Leuchter, hier, goldener Leuchter, Schaubrottisch, Räucheraltar, Scheidevorhang, Bundeslade mit dem Sühnedeckel und den Cherubim der Herrlichkeit. Die Gegenstände im Einzelnen. Und was geschieht mit den Gegenständen? Ich greife nur schnell eine Kostprobe heraus. Wenn die Wolkensäule über der Hütte sich erhob, dann wusste jedes Kind in Israel, au, au, au. Es wird die Hütte abgebrochen, wir müssen unsere Zelte abbrechen, die Familienzelte. Ah, jetzt müssen wir wieder weiter marschieren durch die Wüste. Posaunen geblasen, erste. Bereitstellen zum Aufbruch. Zweites Signal, Aufbruch. Juda voraus, 6 Stämme voraus, und dann brachen die Leviten aus, auf in der Mitte und hatten bereits die Hütte abgebrochen, genau nach einzelnen Vorschriften. Bevor die Hütte abgebrochen, ja, Wolkensäule erhebt sich über der Hütte, es wissen die Leviten sofort ran, nieder mit der Hütte. Was war die erste Handlung, bevor die Hütte abgebrochen wurde? Allerheiligsten Gefäße, Gegenstände, Bundeslade, so und so, und das, und die Heiligen, wurden mit wunderbaren Kunstwebedecken und zum Teil noch äußerst mit Dachsfelldecken, mit etwa 3-4 Teppichlagen zugedeckt. Aber jetzt, das Erste, was sie zu tun hatten, hineingehen ins Heiligtum. Nur hohen Priester, den Scheidevorhang herunterholen und den schön zusammenfalten und dann auf den Wagen laden. Wie? Oh. Was? Bitte. So herunterzuholen, ohne die Bundeslade zu sehen. Der Scheidevorhang musste an vier Posten, an vier Nägeln aufgehängt werden. Und der Leib Jesu Christi, Hände und Füße durchgraben. Posten von Akazienholz, das Holz der Sünde. So. Also, es kamen die Leviten oder Priester und hängten den Scheidevorhang aus, herunter und mussten jetzt, ohne zu sehen, die Bundeslade, den Scheidevorhang, den riesen Scheidevorhang, mit dem in erster Linie die Bundeslade zudecken, verdecken. Also die durften die Lade nicht sehen, ne? Durften ja nicht ins Allerheiligste. Ja, was heißt jetzt das? Großartig. Ausgerechnet die Priester. Ja, was ist denn die Bundeslade? Was ist denn der Sühnedeckel? Römer 3, Vers 25. Die Erlösung in Christo. Der Sühnedeckel stellt die Erlösung in Christo dar. Ja, dann sollten wir den mal näher ansehen. Aus reinem Gold. Also was haben die Priester nach dem Buchstaben des Gesetzes zu tun? Mit dem Vorhang, welcher den Fleischesleib Jesu betrifft, die vollbrachte Erlösung zu decken, dass niemand sieht. Das ist die Decke, die auf Israel hängt und den Herzen Israels. Also wer besorgt das? Die hohen Priester, stimmt das? Haben die hohen Priester nach der Auferstehung Jesu dafür gesorgt, dass also von Auferstehung überhaupt nichts mehr vorhanden ist? Nicht? Also, was haben die hohen Priester in den Tagen Jesu gemacht? Genau das Gesetz heiliger Engel erfüllt. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Toren geworden. Wer? Heilige Engel. Bruder Muhl, wagst du das zu sagen? Nein, das sagt die Schrift. Ne? Seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last.
Bis heute.
Bis heute.
Danke.
So, ich gucke auf die Uhr, es ist 11.05 Uhr, wir haben noch etliche Minuten.
Ja, das war die Hälfte hier.
Ne? Aha, hast du umgeschaltet?
Nein.
Nicht mal die Hälfte? Die Einzelstücke, die Altäre, den Leuchter, die Lade und was da alles vorhanden ist. Neuntens. Die großen Zusammenhänge. Jetzt habe ich gerade einen Punkt kurz ausgeführt, nämlich die Bedeckung durch die hohen Priester. Dann was die Materialien, neuntens, die großen Zusammenhänge in all den Bedienungsvorschriften. Beispiel, hier wird ein Ganzopfer geschlachtet. Ein Ganzopfer, Feueropfer. Das Blut wird ja zuerst durch Schächtung fließt heraus, wird gesammelt. Was geschieht mit einem Stück Fleisch von diesem Opfer, das noch bereit gehalten wird? Das muss außerhalb des Lagers Fleisch getragen werden, dort deponiert. Außerhalb des Lagers ist der Ort, wo die Sünde des Volkes Israel, das heißt jetzt buchstäblich vorerst, der ganze Kot von Israel deponiert wurde, begraben wurde im Sand. Und jeder Sabbatsünder, jeder Meineidige und jeder Hure und jeder Ehebrecher, der da gesündigt hat nach dem Gesetz, musste da raus, außerhalb des Lagers. Jeder Aussätzige, alles. Außerhalb des Lagers heißt konzentrierte Sünde des Volkes Israel. Kosmisch betrachtet haben wir was gelernt? Unsere arme Erde ist im Weltall der Ort außerhalb des Lagers, wo die Sünde der ganzen Welt konzentriert wurde. Da inmitten unserer Erde ist ja das Totenreich. Und da sind auch Engel, die in den Tagen Noahs gesündigt haben, mit Ketten von Eisen und Erz waren die gefangen. Und so weiter und so weiter. Und was geschah mit dem Blut des gleichen Tieres? Das musste der hohe Priester, der das Tier geschlachtet hat, also mit dem Fleisch bis außerhalb des Lagers und mit dem Blut des gleichen Tieres hier Hände und Füße waschen und hinein bis ins Allerheiligste. Das Blut des Opfertieres oder Opferlammes bis ins Allerheiligste. Ja, warum? Um hier Sühnung zu tun. Ja, was braucht denn hier Sühnung? Ja. Paulus, Hebräerbrief. Die ganze Herrlichkeit hier, von der wir jetzt von weitem eine Ahnung bekommen haben, nennt der Hebräerbrief, Hebräer 9, ein weltliches Heiligtum, ein kosmisches Heiligtum. Ja. Braucht es da Entsühnung? Entzündigung. Er schreibt, das Blut von Stieren und Böcken und so weiter, das war für den Israeliten damals eine gewisse Befriedigung des Fleisches, konnte er ruhig wieder seine Bedürfnisse so weit gestillt nach Hause gehen. Die himmlischen Dinge aber bedürfen bessere Opfer als diese. Die himmlischen Dinge. Aha, bitte. Sind da himmlische Dinge dargestellt? Ah ja. Hier thront Gott auch in den Himmel. Sind da Cherubim und Seraphim? Sind das Geschöpfe? Werke der seiner Hände? Natürlich. Also alles weltlich, kosmisch. In dieser Schöpfung, die der Gott als Gesamtes der Vergänglichkeit unterworfen ist. Also seht, eine Frage reiht sich an die andere. Ich pflege zu sagen, wenn Gott uns auf eine brennende Herzensfrage eine befriedigende Antwort gegeben hat, was hat er in der Antwort gleich noch verpackt? 7 weitere Fragen, die ich bis jetzt noch gar nicht kannte.
Kann man da auch sagen, bei den kosmischen,
ja.
Dass es sich um Anordnung von Engeln handelt?
Jawohl. Jawohl. Dankeschön. Denn die Priester, die Leviten, stellen Engelfürsten da, im himmlischen Jerusalem, im himmlischen Tempel, in dieser Schöpfung. Abschließend, Abbruch der Hütte, Transport der Hütte, Wiederaufbau der Hütte. Noch gehört noch zu 9. Und jetzt 10. Hier sind die Ordnungen des ganzen Weltalls, der ganzen Schöpfung Gottes dargestellt. Thront Gott hier zwischen den Cherubim? Wo thront er wirklich? Im höchsten Ort im Kosmos, im Himmel. Und je weiter es hier nach Osten auswärts geht und die Wertbestände immer abnehmen, nicht? Von Westen nach Osten, nicht? Ist außerhalb des Lagers, nicht ganz negativ geladen. Ne? So ist es vom Throne Gottes oben herunter bis auf unsere Erde außerhalb des Lagers. Und dazwischen liegen alle diese Ordnung. Werden wir noch davon hören. Und jetzt schließe ich mit, wie soll ich das zeigen? Hier. 4 wunderbare Kunstwerke Teppichlagen, nein, 3. Über der Hütte, also auch so, darüber, hier, so, darüber, hier. Und die oberste, äußerste Decke, wer von uns weiß das schon? So, also kaum die Hälfte, sagen wir mal die Hälfte. Ja. Also ihr seid natürlich jetzt die bessere Hälfte. Nicht? Und die andere Hälfte, die soll jetzt noch besser werden als ihr. Indem ich mich wieder an das Wort halten darf von Paulus, lehrt uns nicht schon die Natur also, denn die äußerste Decke war eine Dachsfelldecke. Lehrt euch nicht schon die Natur, dann habe ich mal den Zoologen Brehms konsultiert, in einem seiner Bücher, Was sagst du denn von dem Tiere namens Dachs? Das habe ich da schön festgehalten. Dachs. Ah. Interessant, das hebräische Wort Dachs heißt direkt Dachas. Also direkt das Dachs kommt vielleicht sogar aus dem Hebräischen. Dachas. Dachs. Brehm schreibt: Das vollendetste Bild, oh, Dachs, das vollendetste Bild eines selbstsüchtigen, misstrauischen, übellaunischen und gleichsam mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen, das ist der Dachs.
Nochmal.
Wie?
Nochmal.
Nochmal, ja, ja. Kennen wir solche Texte? Da vorne ist ein Großdachs. Das heißt, was ist das? Von Weitem, von außen die äußere Erscheinungsform. Stimmt das noch bei unserem alten Menschen? Ist das nicht großartig dargestellt? Halleluja, rufe ich jetzt auf. Also unter unserer äußeren Erscheinung. Es gibt verschiedene Sorten von Dachsen. Ich darf da gar nicht sagen, was für welche es gibt. Honigdachse gibt es und Klickdachse. Was gibt es noch? Wer sagt da? Was? Ach so, ja, Frechdachse. Ja, da gibt es noch zu lachen, aber jetzt bitte, trotzdem wir jetzt bald ans Mittagtisch gehen, dann gibt es noch tatsächlich Stinkdachse. Warum heißen die so? Ja, zoologisch Stinkdachse. Wenn die in Gefahr kommen, verfolgt werden, was macht, dann haben die eine Stinkdrüse, die setzen die in Funktion und dann sind sie gerettet. Dann lässt man sie in Ruhe. So, er fährt weiter. Ach so, noch einmal hast du gesagt. Das vollendetste Bild eines selbstsüchtigen, misstrauischen, übellaunischen und gleichsam mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen ist der Dachs. So. Was schreibt Paulus? Gedanken da drin, die sich gegenseitig entschuldigen oder anklagen, mit sich selbst im Streit liegenden Gesellen. Ne? Hierüber sind so ziemlich alle Beobachter einverstanden. Ja. Beobachtet uns die Welt. Also darüber sind sie alle einverstanden. Ne? Was? Selbstsüchtiger Kerl, der hockt auf dem Geld und seinem Portemonnaie und will ein frommer Mann sein. Ne? Gibt es sowas? Oh. Misstrauisch? Wir sind doch vollendet im Glauben. Ne? Haben noch nie Zweifel gehabt. Ne? Übellaunig waren wir sowieso noch nie. Emil, ja?
Nein.
Du, sowieso nicht. Na.
Ja, bei dir ist, kann man immer gut gelaunt sein.
Also mit sich selbst im Streit liegen, großartig. So, er fährt weiter. Unter den Tieren, Gattung Marder und Bären, ist er das Unschädlichste. Das wäre ein Trost für uns. Ne? Und jetzt hat er Erbarmen mit diesem armen Ding, Dachs, und schreibt: Man schilt und verurteilt ihn rücksichtslos, ohne zu bedenken, dass er nach seiner Weise eben nun einmal schlecht und recht lebt und sich, so gut es eben gehen will, ehrlich und redlich durchs Leben schlägt.
Wir sind redliche Leute.
Bravo. Bravo. Er ist allerdings ein griesgrämiger Menschen- und tierscheuer Einsiedler. Gab es schon fromme Einsiedler in der Welt- und Heilsgeschichte Gottes? Einsiedler und dabei ein, jetzt bitte guck mich an, und dabei ein so bequemer und fauler Geselle, wie es nur irgendeine geben kann. Hilda, wo bist du? Frag mal deine Frau.
Ah, die schweigt jetzt in der Gemeinde.
Was?
Die schweigt jetzt in der Gemeinde.
So, ja, das steht ihr gut zu. Ja. Ja, ja. Also das sieht davon nur so aus. Nicht? Und was wirklich herauskommen darf, ist Gnade und ein Geschenk. Ja. Aber was der, wie der Fall ist, nicht? Der kann nach dem Frühstück sich aufs Sofa legen und schläft fast bis Mitternacht. Ja.
Wenn ich dann aber diese Bibel ansehe, die ich noch keine gesehen habe.
Von der meine Frau sagt, du schäm dich, mit der in der Welt herumzulaufen.
Da wollte ich sagen, also einmal sollst du dir auch Zeit nehmen. Für dich.
Der Herr schlägt in seinem Schlaf.
Also das stimmt. Das stimmt. Na, eine Kleinigkeit. Wunderbare Kleinigkeit. Wann hat der Dachsschlamm die wunderbarsten Offenbarungen bekommen und manchmal, wie es geschrieben ist, fielen sie wie Schuppen vor den Augen. In Augenblicken, wo ich mich dem Herrn gestellt habe, Herr, es tut mir leid, furchtbar. Am Boden lag, zu Füßen des Herrn. In den Augenblicken wurden mir Dinge geoffenbart, die ich lange gesucht habe und keine Antwort hatte. War ich dann fähig, diese herrlichen Dinge zu empfangen, weil ich ganz da unten lag. Und dann war die Gefahr gebannt, dass ich mich jetzt dieser Offenbarung überheben konnte. So wunderbar sind die Dinge. Also glückselig jeder Tag. Er lebt in einsamen Höhlen, größte Reinlichkeit im Dachsbau. Stimmt's? Halleluja. Lied, ah, großartig. Lieb, beschauliches, gemächliches Leben zu führen, sucht eigene Selbstständigkeit in der ausgedehntesten Weise zu bewahren. Das war die Klage von Hartmut Dr. Meyer. Er sagt, ich habe so wunderbare Brüder, die am Worte dienen, ne? Aber jeder bewahrt seine Selbstständigkeit in ausgedehntester Weise. Ne? Keiner ist bereit, hier ganz dabei zu sein. Ne? Wenn Brems dem einmal die Augen geöffnet werden, was er für ein Prophet war, dann hat es den, in welcher Hinsicht, dann fällt der nieder vor unserem Herrn und betet an. Stimmt's? Lehrt uns nicht schon die Natur also? Jetzt kommt aber das Schlusswort. Gewaltig. Er ist imstande, sich in wenigen Minuten vollständig zu vergraben. Seine Baue bieten ihm größte Sicherheit. Deshalb im Gekrüft am liebsten. Was heißt das? Hat das uns auch etwas gesagt? Ist unser alter Mensch mit Christus begraben worden? Antwort?
Ja, genau.
Aha. Wenn wir merken, kommt der Feind an uns heran, unheimlich, ich bin gefährdet, auf Tod und Leben geht's, was mache ich dann? Ich brauche keine paar Minuten, dann bin ich, habe ich mich vergraben. Wo? Im Grab Jesu. Wer tritt da an? Der Dazwischenwerfer hat ja das Grab versiegeln lassen. Also wer kann da drin was machen? Hat er dafür gesorgt, dass nur einer da drin was machen kann? Der Vater. Und der hat den da drin liegenden Leib Jesu hineingelegt in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Verwandelt in die Herrlichkeit eines Leibes unauflöslichen Leben. Also sind wir Wechsel nach außen. Was ruht jetzt alles unter einem Dachsfell? Ja bitte, nicht Dachse werden hier gebraucht, sondern nur noch ihr Fell. Was heißt das? Zuerst mussten sie sterben. Stimmt's? Stimmt alles? Halleluja, Amen.
zum Lernen. Wie Gott in den von ihm angeordneten Tempelgebäuden letzten Endes nichts Geringeres zur Darstellung bringt als die unendlichen Herrlichkeiten, die mit Christus in Gott verborgen sind. Wir haben gelernt, die sogenannte Stiftshütte des Mose nach dem Gesetz. In einfachsten Ordnungen und Gegebenheiten unendliche Dinge darstellend, was den Menschenleib betrifft, was die Seele im Leibe des Menschen betrifft und was im Innersten des Menschen den Geist betrifft, wie die Ordnungen von Glaube, Hoffnung und Liebe vor uns stehen, wie die drei Zeugen, davon haben wir noch nicht gesprochen, ich darf es jetzt erwähnen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und wie immer nach der Dreizahl der göttlichen Vollkommenheit alle diese Herrlichkeiten und Gottesordnungen in der ganzen Schöpfung vorliegen. Und wie die Ordnungen schon bei der Stiftshütte sogar die Ordnungen des Aufbaus der ganzen Schöpfung in einfachsten Zusammenhängen und Raumfolgen uns erklärt. Wie die unverständlichsten theologischen Probleme, zum Beispiel eines Apostels Paulus, hier so dargestellt, modelliert, vorgeführt sind, bis in Einzelheiten, dass sogar ein Sonntagsschulkind diese schwersten theologischen Probleme verstehen kann. Und vor allem Jesus voll Heiligen Geistes, Vater, ich preise dich, dass du diese Dinge den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es wem geoffenbart? Den Unmündigen, den Unfähigen geoffenbart. Übereinstimmen mit dem, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat er diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen Gottes. Und alle diese Dinge sind schon in der Stiftshütte. Göttliches Modell. Ich repetiere jetzt nur noch, in Bezug auf Frage, die Maße, die Gewichte der Dinge, die Zahl der Dinge, vor allem die Namen der Dinge, die Farben, die Formen, alle Materialien, die Raumordnungen und die ganzen Pflegeordnungen und Dienstordnungen von außerhalb des Lagers bis in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Da ist bei der Beschreibung schon der Stiftshütte kein Buchstabe
vorhanden, in dem der Heilige Geist nicht unendliche Herrlichkeiten Gottes hinein verborgen hat. Ich weiß, was ich sage. Wann wird ein kleinster Buchstabe des Gesetzes fallen? Langsam, langsam. Solange nicht alles erfüllt ist, was dieser Buchstabe geistlicherweise bezeugt. Und kein Pünktchen daneben wird fallen, sagt Jesus. Solange nicht alles, was das Pünktchen uns zu sagen hat, geistlicherweise, erfüllt ist. Bitte?
Himmel und Erde.
Aha, jawohl. Ja. Die werden vergehen, Himmel und Erde werden vergehen. Aber diese meine Worte werden nicht vergehen. Ne? Bis, wenn alles erfüllt ist, was da bezeugt ist, dann ist der Dienst getan. Ne? Dann ist die Herrlichkeit da. Das Ganze ist vollendet. Das ist nur die Darstellung der Niedrigkeit im gefallenen Zustand, zum Abbruch bestimmt, wie diese Hütte, haben wir gelernt. Während der Tempel von Salomo schon die Herrlichkeitsdarstellung des Leibes des Christus ist. Gleichzeitig, das ist die Darstellung der Niedrigkeitsleiblichkeit Jesu unter Gesetz. Schon unendlich wunderbar. Für uns, Paulus schreibt ja, dass der Buchstabe des Gesetzes, der tötet, zu einem Dienst des Todes und der Verdammnis geworden ist, nach dem Buchstaben. Von dem wissen wir, dass so wie Gott die Dinge versteht und deshalb genehmigt hat, obwohl er an dem Buchstaben kein Wohlgefallen hat, des Gesetzes. Und deshalb genehmigt hat, weil der Geist der Weisheit Gottes genau darüber gewacht hat, dass in jedem vorerst tötenden Buchstaben eine unendliche Ladung von göttlicher Liebe, Barmherzigkeit und Weisheit verborgen ist. Paulus, kurz, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Tötet dann der Buchstabe noch? Der Geist ist es, der lebendig macht. Der Geist, der uns gegeben ist, macht jeden sonst tötenden Buchstaben lebendig. Verwandelt jeden Fluch des Gesetzes in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Habe ich schon wieder was gesagt? Tempel Salomos, Darstellung des Herrlichkeitsleibes des Christus. Und wir sind ja seine Glieder. Geht uns also durch das Vorbild etwas an. Und der Tempel des Ezekiel, genaue Baubeschreibung, der stand noch nie da. Gleich bei der Eröffnung der Beschreibung lesen wir, und ich sah, wie der Bau einer Stadt, der Tempel des Ezekiels. Gewaltige Darstellung. Wir können vielleicht heute Abend dann schnell, ich habe da eine Skizze da, Grundriss Tempel Ezekiel. Halt, wenn ich so spreche, verstehen alle der Lautstärke nach. Also bitte irgendein Zeichen geben, wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre schade. Wie der Bau einer Stadt. Dieser Tempel, Baubeschreibung in den letzten Kapiteln des Propheten Ezekiel, wird im tausendjährigen Reich stehen. Aber nicht in Jerusalem, das ist ja selber so groß wie eine Stadt. Sondern etwa, wird es genau beschrieben, etwa 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs dann und der gewaltige Tempel, ja, ist an dem Ort, wo der Brunnen Jakobs war, wo Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen
begegnet ist, also gerade zwischen Betrachter, was aber so gewaltig ist, in jeder Hinsicht, dass wenn ich nur daran denke, wie jetzt, diesen Gang mitzugehen, dann ist mir das, obwohl ich das vielleicht schon, ich weiß nicht, 100 oder mehrmal gegangen bin, immer ganz neu, herrlich. Wir schlagen den zweiten Petrusbrief auf. Einer der 10 Punkte, Übersicht der 10 Punkte, Hauptpunkte, was schon in dieser Hütte, in dieser Darstellung alles an Gottes Herrlichkeiten zur Darstellung gebracht ist. Ein Punkt lautete das Eingeführtwerden vom Lager Israels hinein durch die vierfache Tür der Umfriedigung des Vorhofes in das Betätigungsfeld des Vorhofes. In welchem Mittelpunkt des ersten Quadrates der Schlachtopferaltar ist. Und zwischen Schlachtopferaltar und Eingang ins Heiligtum das Waschbecken steht zur Reinigung von Händen und Füßen für die Priester, die hier geopfert haben, Kleider wechseln, Hände und Füße waschen und in neuen weißen Gewand dann eintreten ins Heiligtum. Und dann, was der hohe Priester nur einmal im Jahr durfte, hineintreten ins Allerheiligste mit ganz genauen, unter ganz genauer Beachtung der Vorschriften. Wunderbare Vorschriften in unseren Augen. Eben für die begnadeten Menschen, für die jetzt das ganze Gesetz durch diesen Heiligen Geist gelesen, viel herrlicher ist als das Neue Testament. Habe ich schon wieder was gesagt? Ist Jesus Christus, unser wunderbarer Herr, ein schöner Gruß dann. Die begnadet sind durch den Heiligen Geist, das Gesetz lesen zu können. Durchgehend. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Dass das Alte Testament viel herrlicher ist als das Neue. Na, so etwas. Dann stelle ich mal eine weitere Frage. Ist Jesus der wahrhaftige Weinstock? Jawohl. Dürfen wir ihn also um Auskunft bitten in Weinfragen?
Und nur ihn.
Aha. Emil. Schöne Sache, nicht? Gib dir mal Auskunft über in Weinfragen. Passt auf! Füllt ja nicht neuen Wein in alte oder geflickte Schläuche. Da ist Explosivkraft, Gärungskraft drin. Nur neue Schläuche.
ganz neue Behälter, ganz neue Gefäße können das fassen. Sonst geht alles, ist alles verloren. Wie fährt er weiter? Wer aber vorher, bevor er neuen Wein genossen hat, alten gekostet hat, was gibt er für ein Urteil ab? Der Alte ist milder, der ist noch besser. Wunderbar. Ja, was meint er mit neuem Wein? Das Neue Testament. Und was meint er da mit Alten Testament? Gut. In der Frage schon die Antwort, nicht? Stimmt das sonst noch mit der Schrift überein? Abschließend für die sieben wunderbaren Gleichnisse in Matthäus 13 sagt Jesus: Den Mann vergleiche ich einen weisen Haushalter Gottes, der aus seinem Schatze Altes und Neues hervorholt. Also erst beides zusammen, er gibt da nicht nur das Ganze, beides zusammen, sondern die unheimlichen Probleme, Gärungskräfte im Neuen Testament von Zähneknirschen und Verdammnis und unbarmherzigen Worten. Die sind im Alten Testament so wunderbar gelöst. Ich weiß wieder, was ich jetzt sage. Dass ganz große Lehrer und fromme Brüder da nicht mitmachen können. Wie herrlich da im Alten Testament gerade die Stellen geklärt sind, voll Barmherzigkeit und überragender, anbetungswürdiger Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die wir im Neuen Testament fast nicht verstehen können, dass sowas, so etwas gärend Explosives noch im Neuen Testament vorhanden ist. Darf ich ein Stichwort nennen? Ist die Frage in Bezug auf die Person des Judas eine heikle Sache? Ein Schriftchen von mir, der ist vor 40 Jahren geboren worden, kam heraus, wurde gelesen und ausgerechnet von den fähigsten Brüdern abgelehnt. Abgelehnt. Obwohl ich dort geschrieben habe, schreiben musste, durfte. Hier, an der Stellung zu der Person des Judas, benutzt der Heilige Geist, die Gesinnungen der Herzen der Frommen offenbar werden zu lassen. Oh. Ganz gewaltig. Hat schon je ein Frommer einen Stein aufgelesen, um auf den Judas zu werfen? Nein, alle Steine, die er erreichen konnte. Furchtbar. Bitte? Gewaltig, explosiv. Und gerade diese Frage der Person des Judas ist im Alten Testament so überragend wunderbar gelöst. Da dürfen wir prompt sagen, da hört alles auf. Unsere ganze Frömmigkeit können wir nicht fassen. So wunderbar, so milde, so sanft. Wir haben ja dann da von der Liebe Jesu gesungen da, von seiner zarten Gottesliebe. Das war bei Judas vorhanden. Zwischen Judas und Jesus, aber sagt es niemand. Ja. Büchlein liegt hier hinten auf, stimmt's? Ja.
Also wir haben Zeit, mal reinzugucken. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wie es in euren Herzen drin steht. Habe ich schon wieder was gesagt. Dass ich diese Dinge aussprechen muss und darf. Warum? Noch einmal. Weil es die letzte Stunde dieses Zeitalters ist, die letzten Jahre, wo die Gemeinde Jesu die letzte Ausreife empfängt und der Satan seine größte Vollmacht empfängt, gleichzeitig. Und dann die Schnitter kommen können, was Israel und die Nationen betrifft, und Unkraut und Weizen gleichzeitig schneiden. Zum Beispiel sind wir weder noch, sondern wir sind Gerste. Die Erstlingsgarbe. Christus, der Erstling. Hierher zurück. Was? Dankeschön. 2. Petrus, 1. Verse. Petrus ist der Chef der Zwölfe. Er wird mit den anderen 11 Aposteln im tausendjährigen Reich auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das ist die Ordnung. Also was wir jetzt von Petrus lesen, ich darf das so sagen, ist jetzt der Gang vom Lager Israels hinein in den Vorhof, hinein ins Heiligtum und hinein ins Allerheiligste. Und zwar 2. Petrus 1. Prächtige Aussprüche vor uns. Wir lesen von Vers 3 an. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Großartig. Indem ihr dem Verderben entflohen seid, das im Kosmos ist, durch die Lust. Eben deshalb reichet da, indem ihr allen Fleiß anwendet, und jetzt kommt. Ich betone jetzt schnell. Allen Fleiß anwendet, reichet da, in eurem Glauben die Tugend. Erstens. Also erstens in eurem Glauben die Tugend. Zweitens. In der Tugend, jetzt nicht die Erkenntnis, sondern nur die Kenntnis, das Wissen. Gnosis. Drittens. In der Kenntnis, innerhalb des Wissens, die Enthaltsamkeit. Innerhalb der oder in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. In dem Ausharren aber die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Agape, die Gottesliebe. Was ist hier das Allerheiligste von allem? Das 8. Letzte. Dann ist das 1. der Glaube was? Das Äußerste. Ist bei Paulus der Glaube auch das Äußerste? Ich darf mal so sagen, dem Apostel Petrus ist es gegeben, die Kampfzonen der Kriegsleute Jesu Christi und ihre Befestigungswelle zu beschreiben. Vom äußersten Schutzwall mit dem erst dahinter liegenden Betätigungsfeld, zweiter Schutzwall, zweites Betätigungsfeld, dritter Schutzwall, drittes Betätigungsfeld und dann die Mitte, das Zentrum. Ich darf hier nochmal schnell bekennen, als ich das gelesen habe, und zwar aufmerksam gelesen habe, so habe ich gedacht, das bekenne ich jetzt. Petrus, wenn ich in einem Schulaufsatz einen solchen Satz dem Lehrer präsentieren würde, in dem das, dann sagst du, also, das ist kein Satz. Das ist ein Drehorgelmann. Habt ihr verstanden? Ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden. Natürlich habe ich mich sofort geschämt. Was da für Gedanken, wenn wir aufgestiegen sind. Nicht? Also, Herr, verzeih. Bitte zeige mir ein göttliches Modell für diese Wortfolge hier, an der ich mich gestoßen habe. Schon war es da, hier. Bitte. Die Umfriedigung des Vorhofes stellt die Glaubensgerechtigkeit derer dar, die durch die Tür eingegangen sind. Wie heißt die Tür? Jesus Christus. Befinden die sich dann innerhalb des Glaubens? Aber wenn sie durch die Tür eingegangen sind, wie sieht denn da diese Umfriedigung aus? Reine weiße Leinwand, das sind ja Auslegungen, die Gerechtigkeiten der Heiligen, und die sind nur wie möglich durch was? Ja, durch den Glauben, dass wir im Glauben in Christo Jesu die einzige Tür hineintreten durften, im Glauben. So. Also, was ist denn bei Paulus der Glaube? Ich habe gefragt, ist bei Paulus auch das Äußerste der Glaube, den Glauben darstellen? Na, wer weiß es zu helfen? Wie ist denn die Ordnung des Kriegsmannes Jesu Christi bei Paulus? Ganze Waffenrüstung Gottes, was ist da das Äußerste? Langschild, römischer Langschild. Er greift auch den Schild des Glaubens und jetzt mit welchem ihr sämtliche feurigen Pfeile des Bösen schon am Schild wirkungslos machen könnt. Da braucht also kein einziger Pfeil mein Helm des Heils oder mein Brustharnisch der Gerechtigkeit oder und so weiter zu erreichen. Nicht? Würde genügen. Paulus stellt den Kriegsmann Jesu Christi dar in voller göttlicher Waffenrüstung. Glaube, äußerte Abwehrmaßnahme. So. Petrus, die gewaltigen Schlachtfeldordnungen, nicht? Wie heißt das Hauptquartier bei Petrus? Gott in seiner die Liebe Gottes. Ist das ein Hauptquartier? Großartig. Und wie heißt bei Petrus jetzt? Der äußere Schutzwall? Der Glaube. Stimmt, kann man da im Vorhof wandeln? Kann man da im Glauben wandeln, wenn das der Glaube ist, ringsum? Seht mal, so einfach sind die Dinge. Kann ein Sonntagsschulkind sowas auch verstehen? Das ist nur ein primitiver Anfang. Und das geht dann so weiter bis an die heikelsten theologischen Probleme. Ich wiederhole, die ganze theologische Bibliotheken füllen und euch absolut keine Antworten. nur Versuche einer Antwort, weil hier mit dem intelligent her versucht wurde, hier Antwort zu geben. Petrus, so reichet nun da innerhalb eures Glaubens die Tugend. Was geschah denn hier? Da kam das Volk, um zu beten und um zu loben und zu preisen, zu danken, zu singen. Wandelt dann das Volk Israel hier drin innerhalb des Glaubens? Ja. Und das ganze Gebiet des Vorhofes? Wird beherrscht von den kosmischen, wenn auch wunderbaren, aber kosmischen, weltlichen Lichtern von Sonne, Mond und Sterne. Stimmt das im Vorhof? Darum sage ich so etwas Selbstverständliches. Ist da im Heiligtum auch noch Licht von Sonne, Mond und Sternen? Aha, was ist da für ein Licht? Ich habe schon darauf hingewiesen, nicht das Licht des Heiligen Geistes, sondern das gebrochene Licht des Heiligen Geistes. In die siebenfache Buntfarbigkeit des Regenbogens. Ein Zürcher, gottesfürchtiger Astronom, hat gesagt, ich lasse einen Sonnenstrahl durch einen schmalen Schlitz in einen dunklen Raum fallen und führe den einen Sonnenstrahl auf ein Prisma. Was passiert? Der Sonnenstrahl, der mir nichts anderes zeigt als Licht und Wärme im besten Fall, ne? So. Der lässt sich in dem Prisma brechen, beginnt der Lichtstrahl im gebrochenen Zustand jetzt zu toben und zu schimpfen, weil man ihn gebrochen hat. Was macht er? Jetzt beginnt er zu erzählen an der Buntfarbigkeit, genau die Regenbogenskala, Querschnitt vom Regenbogen, ne? Spektralanalyse sagt man dem heute, ne? Beginnt der gebrochene Sonnenstrahl zu erzählen, was für Elemente, Atome in der Sonne vorhanden sind. Dann sagt der Astronom, und zwar so viel, dass wir gar nicht nachkommen zu hören, was der uns zu erzählen hat. Aber nur im gebrochenen Zustand, so. Vom Brotbrechen, gebrochenes Brot, da sind wir im Bilde, nicht? Aber dass das Christus ist das Brot des Lebens, stimmt das? Das ließ sich brechen. Weshalb ließ er sich brechen? Wie hat er geantwortet? Um einer verlorenen Welt Gottes Leben schenken zu können. Ist er nicht nur das Brot des Lebens und das Brot Gottes, sondern ist er auch das Licht der Welt? Aha. Lässt er sich auch als Licht der Welt brechen? Aha. Davon haben wir wohl kaum schon gehört. Ne? Antwort? Ja. Wer ist denn die wahrhaftige Sonne? Wie singen wir denn immer wieder? Die Sonne, die mir strahlt, mein Herr Jesus Christ. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Also, goldene Leuchtung. Die sieben Stücke. Das sind die verschiedenen Geister. Ich darf es jetzt gar nicht nennen. Ne? Verschiedene Geister des einen Geistes im gebrochenen Zustand. Weil hier der Raum der Seele ist, wie wir gelesen haben. Und die Seele als solche kann die Dinge des Geistes nicht fassen. Kann nur der Geist fassen. Die Seele bedarf eines gebrochenen Lichtes des Geistes. Dann ist sie wunderbar bedient. Das ist jetzt schon wieder weitergegangen, nur
kosmisches Licht hier im Vorhof. Wir wandeln im Glauben und noch nicht im Schauen darin. Wandeln wir auch noch unter der Herrschaft von Sonne, Mond und Sternen. Ja. Wir sind jetzt so weit, Petrus. So reichet da innerhalb des Glaubens die Tugend. Das heißt, ein Gott wohlgefälliges Leben. So, Tugend. Gibt es auch tugendsame, ungläubige Menschen? Kann man ruhig ja sagen. Und nicht selten tugendsamer als ich. So. Aber, aha, die spüren, führen ihre Tugend außerhalb des Glaubens spazieren und erleben dann einen Fall nach dem anderen. Ob die anderen das merken oder nicht, ist eine andere Frage. Auf alle Fälle gilt für uns, bitte, nur innerhalb des Glaubens, Gehorsams, können wir ein tugendsames Leben führen, einen gottwohlgefälligen Wandel als das, im Glauben. Wenn wir Gläubigen meinen, wir können auch außerhalb des Glaubens tugendsam leben, dann wissen wir, was passiert. Oder was schon manchmal passiert ist. Wie fährt er weiter jetzt? Innerhalb des Betätigungsfeldes der Tugend, hinter diesem Schutzwall des Glaubens, reichet da, was ist denn da in der Mitte des Vorhofes? Die Hütte. Jeder Israelite weiß, dass hier die Hütte Gottes steht. Nicht? Jeder Israelite. Weiß er das? Und tatsächlich reichet da innerhalb der Tugend das Wissen, die Gnosis, nur das Wissen. Ja, Bruder Mohl, weißt du nicht, was geschrieben steht? Das Wissen bläht auf. So steht geschrieben. Die Gnosis, ne? Epignosis heißt Erkenntnis, Erkenntnis. Und Gnosis heißt nur Kenntnisnahme. Kenntnisnahme hat es, ihr könnt alle nach Hause gekommen, wenn ihr gefragt werdet, ja, ich kenne Bruder Mohl. Könnt ihr das sagen dann? Ohne weiter. Aber keiner kann sagen, ich habe Bruder Mohl erkannt. Das heißt nämlich, was da drin alles verborgen ist, was nicht sichtbar ist, das sind ja die wunderbarsten Dinge. Erkenntnis hat es zu tun mit den unsichtbaren, im Inneren und Innersten verborgenen Werten. Das ist Erkenntnis, Epignosis griechisch, und Gnosis allein heißt einfach Kenntnisnahme von außen. Also jeder Israelite weiß, die wissen, dass hier die Hütte Gottes ist. Aber durften sie hineingucken, die wären tot umgefallen. Oder wenn ein Levite, nicht hohe Priester in dem Jahr, ein Levite, da reingeguckt hätte, wäre er da tot umgefallen. Also, inmitten oder innerhalb der Tugend reichet da das Wissen. Oh, Bruder Mohl, weißt du nicht, dass das Wissen aufbläht? Ja, bitte. Jetzt haben wir hier die Antwort prächtig dargestellt. Ein Mensch, der innerhalb des Glaubens ein tugendsames Leben führt, im Glauben wandelnd, der kann nicht genug wissen. Das Wissen, jedes Wissen außerhalb des Glaubens kann nur aufblähen. Stimmt das bei unseren Wissenschaftlern?
Jawohl.
Genauso wie jedes Wissen außerhalb des Glaubens nur aufblähen kann, nicht? Da hat irgendein Professor einen wunderbaren Vortrag über herrliche Ordnungen in der Schöpfung Gottes und die Zusammenhänge und so. Und die Zuhörer merken nicht, dass der, der davon spricht, ich übertreibe jetzt ein wenig, sich die ganze Sache und damit sich so präsentiert, wie wenn das alles, was er dort da doziert, von ihm geschaffen wäre und ihm zu verdanken sei. Ist ein bisschen was dran.
Kommt er noch den Nobel Preis
über? Kommt er noch den Nobelen Preis über, ja, Stefan. Schweizerdeutsch. Dankeschön. Aha. Es kommt aber das andere. Wer innerhalb des Glaubens wandelt, der kann nicht genug wissen. Bitte, reißt einmal da diese Wände ab, wo bleibt der Raum des Heiligtums und des Allerheiligsten? Dann habt ihr das Wissen, die Fülle eines göttlichen Wissens, beseitigt. Wenn wir nur belehrt werden, hütet euch, liebe Geschwister, denn alles Wissen bleibt auf. Dann gehen die nach Hause und sagen sich, ja wunderbar, also dann will ich lieber gar nichts wissen und dann bin ich sicher, dass ich mich nicht aufbläche. Und ist glatt irregeführt. Hat Paulus je einmal geschrieben, liebe Brüder, ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit seid. Hat er das einmal geschrieben? Nein, mehrmals. Wisset ihr nicht? Wisset ihr nicht? Wisset ihr nicht? Wie mal schreibt er das? Unzählige Mal. Wir wissen aber, blähen diese Wissen auf. Es ist bitter nötig, dass alle Gläubigen das alles wüssten. So. Jetzt geht es weiter. Innerhalb des Wissens. Erst möglich. Wo sind wir jetzt? Das ist ein Verteidigungsfall. Die Umfriedigung. Ne? Dahinter eine Betätigungszone. Merken wir. Das da ist ein zweiter Verteidigungsfall, diese Mauer. Umschließt das Heiligtum. Innerhalb des Wissens reichet da die Enthaltsamkeit. Aha. Erst wann kann ich also ein Gott wohlgefälliges, enthaltsames Leben führen? In dem Maße, wie ich weiß, wie reich ich gemacht bin in Christus und in Gott. Stimmt's? Und wenn ich nichts weiß von dem, ist es unmöglich, ein Gott wohlgefälliges, enthaltsames Leben zu führen. Ich sage das immer gern noch besonders den Jungen unter uns. Stellt euch vor, ich war schon längst verheiratet und vielleicht waren schon alle 7 Kinder da, dann habe ich immer wieder geträumt, ich hätte nochmal Gelegenheit, Hochschulen zu besuchen. Dafür herrlich, herrlich. Warum? Weil ich immer mehr wusste, du blöder, dummer Kerl, hast so viele Gelegenheiten versäumt. Auch zu wissen um die herrlichen Ordnungen der Schöpfung unseres Gottes, in der Schöpfungsordnung. Wer hat denn die herrlichen Schöpfungsordnungen geschaffen? Der Sohn der Liebe, unser Haupt, Jesus Christus. Dürfte das uns interessieren, was er alles an Gottes Ordnungen und Herrlichkeiten geschaffen hat? Aber jetzt ein kleines Wort hier. Nur bei Salomo zu finden. Das heißt, dem Menschen ohne Gott hat Gott es übergeben, einzusammeln, aufzuhäufen. Wozu? Herrlich. Um es dem Menschen abzugeben, der Gott wohlgefällig ist, sind wir Gott wohlgefällig in Christo. Ja. Wie viel Prozent von allen Wissenschaftlern sind gläubig an den Herrn Jesus? Wollen wir es mal gnädig machen? Ne? 5. Ne? So. Also 95% sind ohne Gott und ohne Christus in der Welt. So. Und was hat denen jetzt ohne Gott lebenden Menschen übergeben? Was zu tun? Einzusammeln? Was? Alles, was sie erforschen an Naturgesetzen. Ja. Also, denen hat er das gegeben. Machen die das? Forschen die, sammeln die, häufen die das in Bibliotheken auf, ne? Was sie da erforscht haben und aufgehäuft haben. An Wissen aufgehäuft haben. Wozu hat Gott denen das jetzt, lässt er da die so krampfen und arbeiten Tag und Nacht und ihr ganzes Leben lang ohne Gott? Ne? Sind wir Gott wohlgefällig? Um es den Gotteskindern abzugeben, damit wir nicht Zeit brauchen, um die Dinge zu erforschen und die ganze Mühewaltung nimmt uns Gott ab. Wir können das nur, was die fertig präsentieren, nehmen und lesen und das bitte. Was ich immer wieder erleben darf, irgend so ein Bericht wissenschaftlicher Herkunft lese ich, sage ich, wenn der wüsste, was er für ein Prophet ist, ja, und dann weiß ich, eines Tages wird auch Gott ihm offenbaren, was der erforscht hat an Herrlichkeiten aus der Schöpfung, nicht nur ohne Gott die Ehre zu geben, sondern so zu tun, wie wenn er der Kerl wäre, dem das alles zu verdanken ist. Ist das dann Wissen, das aufbleibt? Bitte. Aha, jetzt stimmt's. Und wenn wir die Dinge lesen, oh, wenn der, was haben wir da gehört da von Bremen? Nicht? Vom DAX, nur vom DAX. Nicht? War da ein Prophet? Ja, ausgerechnet sogar für uns. Nicht? Für die Hütte Gottes unter den Menschen. Und nur die äußerste Decke, ne? Die äußere Erscheinungsform. Weiter. Nur insofern ich reich gemacht bin in allem Wissen um die Herrlichkeiten, die Gott uns in Christo geschenkt hat. So Wissen im Glauben, in der Tugend bewegt, dass wir fähig sind, ja, wenn das so ist, entschuldige, verzeih mir, lieber himmlischer Vater, Herr Jesus, also, dann fallen Dinge ab, die, um die wir uns krampfhaft sonst selber bemüht haben, von selbst. Jetzt Achtung, innerhalb der übrigens ist der Raum des Heiligtums passend bezeichnet mit dem Begriff Enthaltsamkeit. Brot wird denn da gegessen und Wein getrunken? Da wird nur angeschaut, Brot und Wein. Schaubrote. Ist das Enthaltsamkeit, wenn man mal nicht isst und trinkt?
Anschauungs.
Ja? So. Goldener Leuchter? Enthaltsamkeit. Das Licht, das hier drauf geworfen wird, das gebrochene Licht. Dieser goldene Leuchter stellt nichts Geringeres dar, als was Paulus die buntfarbige Weisheit Gottes nennt. Durch die uns gegeben Fürstentümer und Gewalten im Kosmos was lernen? Die buntfarbige Weisheit Gottes an uns dargestellt, uns geschenkt. Schaubrottisch. Räucheraltar, die Gebete der Heiligen. Räucherwerk. Die Gebete der Heiligen. So. Enthaltsamkeit. Stimmt das? Heiligtum. Jetzt innerhalb, das ist Schutzwall und das ist wieder Betätigungsfeld. Enthaltsamkeit.
Was kommt jetzt als nächstes? Der Scheidevorhang, welcher was darstellt? Vier Pusten von Akazienholz und vier Nägel. Und da ist der Vorhang aufgehängt, von welchem wir lesen, der Vorhang, welcher ist sein Fleisch. Sein Fleischesleib. Golgatha. In der Enthaltsamkeit, innerhalb der Enthaltsamkeit, das Ausharren. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Bitte, sind's, die damals die Schrift enthielt. Aha. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Der große Hiob, der wunderbare Hiob Gottes. So. Ausharren. Ausharren bis in den Tod. Wo? Am Kreuz. Stimmt. Das ist der Höhepunkt jeder Enthaltsamkeit. Ausharren bis in den Tod. Mit Christus gekreuzigt. Stimmt. Ja. Paulus, ich achte alles für Verlust, was mir bis jetzt als Israelit vor Gewinn war, nicht? Sogar als Dreck, nicht? Um Christus zu gewinnen. So. Paulus und fährt wie weiter im Philipperbrief. Nur noch ein Ziel, dem Tode Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Um auch seines Lebens. So. Jetzt, was ist das? Das ist der dritte Schutzwall. Ausharren. Es kommt dahinter ein drittes Betätigungsfeld, wir sagen dem das Allerheiligste. Hebräisch und Griechisch wird das Allerheiligste so bezeichnet wie der König der Könige, der Herr der Herren, der Gott der Götter. Es ist das Heilige der heiligen Räume. Eins, zwei. Das Heilige der Heiligen. Das heißt, das Allerheiligste ist deutsch treffend übersetzt. Aber in dem Sinn die Sprachen Gottes, die gewählten, von Gott gewählten Sprachen. Also innerhalb des dritten Schutzwalles sind wir im Allerheiligsten. Die Gottseligkeit, was ist das für das Allerheiligste? Aber erst innerhalb des Ausharrens. Inmitten, innerhalb der Gottseligkeit, die Bruderliebe. Ja. Wo finden wir da Bruderliebe im Allerheiligsten? Im hebräischen Text. Sogar die Elberfelder haben uns das vorenthalten. Die beiden Cherubim der Herrlichkeit darin werden im hebräischen Grundtext Brüder genannt. Elberfelder übersetzt, ein Cherub soll sein Angesicht auf sein Gegenüber richten. Hebräisch, ein Cherub soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten. Das ist was anderes. Das ist leider der Fall, dass Brüder in Christo ein das Angesicht dem anderen gegenüber richten. Nicht? Anstatt auf seinen Bruder in Christo richtet. Jetzt nur schnell die Frage, wo ist also von Gott und dem Heiligen Geiste das Wunderding von Philadelphia, Bruderliebe, aufgestellt im Vorhof, im Heiligtum, im Allerheiligsten. Wohin gehört also unsere Bruderliebe? Inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe. Ist das ein wunderbarer Platz? Inmitten, innerhalb der Bruderliebe jetzt die Agape, die Gottesliebe. Wer ist also jetzt in der Mitte? Gott in seiner wunderbaren Liebe. So. Und jetzt spricht Gott zu Mose. Mose, wenn ich mit dir und Aaron sprechen werde, im Sprachort, dann werde ich zu dir sprechen vom Sühnedeckel herab und von zwischen den Cherubim hervor.
Fortgang auf Kassette 4.